eine neue Folge vom Filmmagazin. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas und wir erzählen alle zwei Wochen zwei Geschichten über Filme, die aber über Filme an sich hinausgehen, über das aktuelle Geschehen hinausgehen, so ein bisschen auch mit einem gesellschaftlichen Touch, würde ich sagen. Auch diese Woche haben wir wieder zwei Geschichten mitgebracht. Und unser Oberthema, das haben wir auch mal.
Ja, ist skandalträchtig, kann man sagen. Es geht nämlich um Proteste, um Aufrufe, um Boykotte, um irgendwelche Revolten, die Filme gestartet haben vielleicht, die Filme ausgelöst haben.
In denen es um Proteste
geht. Ja. Also wir haben ja da immer ganz, das halten wir immer ganz grob, was das gar nicht sein kann. Deswegen, ich weiß, in meinem Falle ist es, hat ein Film Proteste ausgelöst. Mhm. Bei dir, Lukas, weiß ich noch gar nicht, um was es da gehen wird. Du hast ja auch noch relativ spät das Thema noch gewechselt, weil was vorher nicht so geklappt hat. Deswegen, ich bin da ganz, ganz frisch.
Genau, auch gut, dass du es sagst. Bei uns funktioniert es nämlich so, dass der jeweils andere immer nicht weiß, was der andere plant, für eine Geschichte zu erzählen. Wir wissen immer nur ganz grob so, du hast mir gesagt, du erzählst einen Film so in den 80er Jahren irgendwie, damit ich jetzt nicht aus Versehen denselben Film nehme.
Genau.
Oder so, ne?
Genau.
Das wird in diesem Fall nicht passiert sein, da bin ich mir sicher. Deswegen starten wir jetzt einfach. Ich bin heute als Erster dran. Ne?
Richtig.
Wir wechseln uns auch immer ab. Ich muss zwischendurch vielleicht mal was trinken, weil ich hatte so eine schöne, angenehme Weisheitszahn-OP.
Ja, deine Weisheitszähne haben protestiert.
Die
wollten raus aus dem Mund.
Ich habe gegen meine Weisheitszähne protestiert und jetzt sind die weg und jetzt mal gucken, wie lang. Aber das wird schon gut gehen. Also meine Geschichte heute startet mit einem, also es ist nicht so unangenehm wie das Bohren oder das Weisheitszähne ziehen, aber es startet auf jeden Fall mit einem Geräusch. Was könnte das sein?
Klingt, als ob irgendwas zusammenbricht, ehrlich gesagt.
Ja, tatsächlich ist das der Chef eines französischen Kinos, der mit einem Baseballschläger auf einen riesigen Pappaufsteller eindrischt.
Oh, okay.
Also Protest. Und zwar gegen einen Pappaufsteller, der die Neuauflage des Disney-Klassikers Mulan bewirbt. Warum tut er das? Warum ist er damit nicht allein? Und warum ist das auch nichts Neues? Darum soll es in der Geschichte gehen. Die drei Fragen würde ich gerne beantworten. Aber erstmal zum konkreten Fall. Mulan. Der Kinostart war ja eigentlich schon für März in diesem Jahr geplant. Das Marketing war schon längst angelaufen und dann kam halt Corona dazwischen. Man konnte nicht mehr ins Kino gehen. Oder nicht mehr ganz neu, also am Anfang gar nicht und in vielen Ländern auch immer noch nicht. Und deswegen hat Disney den Start dann verschoben oder verschieben müssen, je nachdem. Und Anfang August hat der Mäusekonzern dann die Bombe platzen lassen und gesagt, der Film kommt nun gar nicht mehr in die Kinos, sondern wird ab Anfang September auf Disney Plus zu sehen sein, also in den Ländern, in denen es Disney Plus gibt, was die großen Box-Office-Länder auf jeden Fall sind. Aber nicht im Abo inbegriffen, sondern gegen einen einmaligen Kaufpreis von rund $30. Also bei uns in Deutschland sind das umgerechnet 21,99. So viel wird er kosten, wenn man ein Disney Plus-Abo hat und den Film noch obendrauf kaufen will. Ja, jetzt wird der Unmut des Kinobetreibers, des französischen, vielleicht sogar schon ein bisschen greifbarer. Er ist auch nicht allein damit. Vor allem viele kleine Kinos, die durch Corona eh schon schwer mitgenommen sind, hatten sehr auf Mulan und Tenet von Christopher Nolan gehofft, als die beiden ersten Blockbuster nach der Krise sozusagen, zu denen wieder mehr Publikum in die Kinos kommen würde. Auch in Deutschland gab es ein paar Protestaktionen rausgegriffen. Eine Geschichte, da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen, eine besondere hier aus Sachsen in Döbeln. Gibt es auch ein kleines Kino, das ist so ungefähr in der Mitte von Sachsen. Da hat der Betreiber des Kinos aus Protest einen großen Werbeaufsteller von Mulan auf dem Platz vor dem Kino angezündet. Und ja, das Problem ist nicht nur, dass der Film jetzt nicht in die Kinos kommt, sondern die Betreiber eben auch lange für den Film vorab kostenlose Werbung gemacht haben. Also klar, in den vergangenen Monaten war jetzt kaum jemand im Kino. Aber da der ursprüngliche Kinostart für März geplant war, dürfte schon vor Corona ziemlich viel an Werbung gelaufen sein. Und das fanden viele auch nicht so cool, dass Disney sozusagen sich den Film hat kostenlos bewerben lassen im Prinzip. Vielleicht der Vollständigkeit halber muss man noch dazu sagen, dass das Disney natürlich auch nicht aus purer Freude gemacht hat. Immerhin hat der Konzern mit einem Einspielergebnis von rund $1 Milliarde gerechnet. Also sollte einer von den großen Filmen werden dieses Jahr.
Das wird jetzt schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Der Guardian hat ausgerechnet, dass das mit dem On-Demand-Angebot erst funktionieren würde, wenn ungefähr die Hälfte, aller Disney Plus AbonnentInnen aktuell den Film auch kaufen würden. Bei ungefähr 30 Millionen Menschen, die das abonniert haben, werden das kämen dann also circa 900 Millionen Dollar raus. Ich kann das nicht einschätzen, wie realistisch ist. Ich glaube nicht so. Ne?
Also müsst ihr mal überlegen, würdest du für Netflix-Kunde und du weißt, da kommt ein neuer großer Film, auf den hättest du auch vielleicht Bock, der sieht wirklich interessant aus, und du weißt, da stecken auch über 200 Millionen Dollar Produktionsbudget drin, also auch mehr, was Netflix sonst reinsteckt. Würdest du dir das dann für 20 Euro oder 25 Euro holen?
Naja, ich vielleicht nicht, aber ich komme gleich noch drauf, für wen das vielleicht realistisch ist. Und warum das vielleicht dann doch ein Modell für die Zukunft sein könnte. Denn immerhin gehen die Einnahmen direkt an Disney. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also du cut out the middleman, also du hast nicht mehr den Kinobetreiber oder die Kette dazwischen, die, an die du Geld sozusagen abdrücken musst. Also die dritte Partei, die auch mitverdienen möchte, fällt raus. Disney-CEO Bob Chapek hat zwar schon gesagt, dass das eine einmalige Sache sei und kein neues Geschäftsmodell sei, aber jetzt, ja, wenn wir mal ganz also ehrlich sind.
Die Testfühler, mal gucken, wie es
genau,
läuft.
Genau, wenn das der nächste große Geldbringer ist, was soll denn ein gewinnorientiertes Unternehmen wie Disney dann davon abhalten, das zu tun? Gerade jetzt in Corona-Zeiten und wenn du sagst, da folgt noch eine kleine bis mittelgroße bis schwere Wirtschaftskrise hinterher. Disney hat jetzt schon für das zweite Quartal 2020 angekündigt oder angegeben, 4,7 Milliarden Dollar Verlust gemacht zu haben, so auch wegen der Freizeitparks und so weiter. Dann freut sich das die AktionärInnen sicherlich riesig, wenn was anderes Geld bringt. Und ich glaube, dann sind alle Versprechen in den Wind geblasen.
Wenn man da so einen neuen Markt ein bisschen aufmacht von Leuten, die man wie scheint, was vielleicht auch schon seit Jahren nicht mehr ins Kino gehen, weil sie zu bequem geworden sind, dass man die dann abgreift.
Und man darf auch nicht vergessen, dass auch andere mit Digital First in diesem Jahr schon ziemlich guten Erfolg hatten. Ja. Also Universal war das erste Unternehmen, das einen der größeren Filme via Streaming rausgebracht hat. Also es gab ja einige Filme, die im Kino liefen und dann übernommen worden nochmal, aber Universal hat Trolls World Tour wegen der Krise ausschließlich on demand veröffentlicht und in den ersten 3 Wochen soll der Film in den USA damit 100 Millionen Dollar eingespielt haben. Und wenn man sich dann mal anschaut, dass der erste Teil von Trolls während seiner 5-monatigen Kinolaufzeit insgesamt, in Anführungsstrichen, nur 120 Millionen insgesamt in den USA eingespielt hat, dann lohnt sich das schon, also scheint sich das schon zu lohnen. Zumindest in Nordamerika, das kann man jetzt nicht für die ganze Welt sehen, weil ich habe auch gelesen, dass gerade Europa und vor allem China streamingtechnisch nicht ganz so offen und weit vorne sind. Muss man mal nach Frankreich gucken. da hat das Kino nochmal vielleicht einen anderen Stellenwert. Trotzdem hat Universal danach gesagt, man könnte sich vorstellen, auch nach der Corona-Pandemie Filme zeitlich gleichzeitig in Kino und Stream zu veröffentlichen. Und das hat dann auch in den USA, die eigentlich so ein bisschen protestfaul sind, was Kinoketten angeht, hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Kinolandschaft dort zu tun, hat dann tatsächlich auch zu Protesten geführt, und zwar nicht nur von kleinen KinobetreiberInnen, wie es in Europa jetzt gerade der Fall war, sondern die größte US-Kinokette, AMC, zu denen gehören zum Beispiel UCI bei uns, die haben gleich mal alle Universal-Filme in Zukunft weltweit boykottiert. Seitdem ist wieder eine Menge Zeit vergangen. Und
wenn dann der nächste Fast and Furious Teil kommt, ich glaube, die gehören zu Universal, dann
genau darum ist es halt wieder anders aus. Genau darum ging es. Dann haben sie gesagt, nein, wir zeigen den nicht. Und seitdem, wie gesagt, ne, Corona, und denen geht es auch nicht so gut. Und deswegen hat man sich dann geeinigt und besprochen. Und man hat dann sozusagen in Absprache, AMC und Universal haben sich auf einen Deal geeinigt, dass man bei manchen Filmen die Zeit verringert, bevor ein Film nach dem Kinorelease zu Video on Demand kommen darf. Das waren bis jetzt immer so 3 Monate in den USA ungefähr. Und bei manchen Filmen sind es jetzt eben nur noch 17 Tage.
17 Tage?
17 Tage, wow. Genau. Okay, also da ändert sich gerade ordentlich was in der Branche.
Das ist ein bisschen über 2 Wochen.
Ja. Das ist echt. Und also gehen wir mal zurück zu Mulan. Das war das, was ich vorhin noch sagen wollte. Welches Publikum soll denn der Film ansprechen? Da kommen wir zu dem Punkt, warum ich glaube und warum auch einige andere glauben, dass diese 21,99 vielleicht doch funktionieren könnten. Gerade jetzt. Ich meine, das ist jetzt kein Avengers, wo der auch sehr von dem Visuellen lebt. Ich will dem Film jetzt nicht absprechen, keiner von uns hat ihn gesehen, ich will dem Film jetzt nicht absprechen, dass der auch viel von visuellen Geschichten lebt oder dass der visuell toll ist, aber es ist jetzt nicht der Film, wo ich in den großen Saal mit Dolby Atmos gehe und dort Iron Man kämpfen sehen will oder so, sondern es ist ein Familienfilm. Und wenn man sich dann überlegt, 22 Euro, ich habe vielleicht einen angenehm großen Fernseher zu Hause, Kindergeburtstag mit 10 Kids, sag mal jetzt mal, es ist nicht Corona, mit 10 Kids, inklusive Popcorn und Cola. Da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Eltern sagen, so Kinoerlebnis schön und gut, aber für mich ist das, wenn ich mit 10 Kindern im Kino bin, eh kein Erlebnis. Ich bezahle lieber 22 Euro und mache dann noch irgendwie Burger-Essen zusammen, statt halt über 100 Euro. Ne? Wenn du überlegst, 10 Karten oder 11 Karten plus Popcorn und Cola, du bist ja locker bei 200 Euro dabei ja. mittlerweile. Also ich kann mir schon vorstellen, klar, das wird dann wahrscheinlich nicht so viel einbringen. Ich kann mir vorstellen, dass es für diesen Film schon eine Zielgruppe geben könnte. Bevor ich damit jetzt sozusagen diese Mulan-Geschichte zumache und mit dir vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen will, warum es trotz aller nachvollziehbaren Gründe eine Frechheit ist, dass Disney das macht, was es macht, möchte ich noch die dritte Frage beantworten, die noch offen ist. Also wir haben geklärt, warum unser französischer Kinobetreiber überhaupt protestiert. Wir haben geklärt, warum er nicht allein ist. Was noch fehlt, ist, warum das nichts Neues ist. Denn Proteste gegen Entscheidungen, die Disney trifft, die gab es schon viel häufiger. Ich habe mal ein kurzes Beispiel rausgesucht. Noch 2015 war das erste, das letzte größere, da startete Avengers Age of Ultron. Und rund 700 kleine KinobetreiberInnen boykottierten den Film bundesweit damals, also komplett. Warum? Wegen der Preispolitik mal wieder. Denn der Konzern hatte nämlich die Verleihmiete für den Film erhöht und hat gesagt, statt 47,7% wie üblich von der pro verkaufter Eintrittskarte wollen wir jetzt 53%.
Einfach so aus dem
Einfach Netz, ne? so.
Weil sie wissen halt, da können die ganz schwer Nein sagen, weil sie wissen, das sind die Filme, da ziehen die Massen an.
Genau, und die hatten sogar gesagt, also ich hatte ein Interview gehört mit einem Verbandsvorsitzenden noch, bei Deutschlandfunk Nova war das damals, der hatte gesagt, ja, bis 50% wären wir mitgegangen, das hätten wir noch mitgetragen. Aber Disney hat auf diesen 53% bestanden und dann haben diese 700 BetreiberInnen halt gesagt, nein, machen wir nicht. Denn für die kleinen Kinos heißt das dann eben, entweder wir erhöhen die Preise oder wir verzichten eben auf unseren Gewinn. Anders geht diese Rechnung nicht aus.
Das gleiche hat ja Disney nochmal gemacht bei Star Wars 7, also das Erwachen der Macht. Da habe ich auch damals mitbekommen, viele Kinobetreiber, die den Film nicht gezeigt haben, weil da Disney auch drauf bestand hat, über die 50% Hürde zu gehen.
Genau. Und das ist halt genau das. Ich habe auch ein Beispiel aus den 90ern schon gefunden, wo Disney was rausgehauen hat, was nicht vielen gefallen hat. Und viele Knatsche gibt es da auf jeden Fall, aber vielleicht kommen wir langsam mal zu dem Punkt, und ich finde, also zum Punkt des Ganzen, und ich finde, das kann man in unserem Fall über eine einfache Frage sich herleiten oder klären, was eigentlich der Punkt dieser Geschichte ist. Und die lautet, warum halten die großen Multiplex-Ketten eigentlich die Füße still, wenn es um Disney geht? Und ich habe da nur eine Vermutung.
Also diese Vermutung grün?
Ja.
Und papierförmig?
Ja, genau. Nicht nur.
Nicht nur.
Also die hat auch damit zu tun, klar. Die führt aus meiner Sicht halt zum Kern des Problems, denn Disney hat mittlerweile, was Filmproduktion angeht, eben eine unglaubliche Monopolstellung erreicht. Wenn du dir diese 5 Major-Studios mal anschaust, also die 5 Studios, die für einen Großteil der Umsätze an den Kinokassen weltweit verantwortlich sind, das sind Disney, Universal, Sony, Paramount und Warner. Und da hat Disney einen ganz klaren Überhang einfach. Also dazu gehören, also zu Disney gehören ja mittlerweile 20th Century Studio, wie es jetzt heißt, weil das Fox will man ja nicht mehr. Searchlight Pictures, die gehörten ja auch zu Fox. Marvel, Lucasfilm, Pixar, Disney Animation Studios und so weiter sind noch ein paar andere Unternehmen. Disney allein hat 2019 13,2 Milliarden Dollar am Boxoffice gemacht. Das ist 3-mal der Umsatz, glaube ich, den Universal insgesamt macht. Das ist
absurd. Und Universal ist schon gigantisch, ja. Ne? Und davon nochmal Disney.
Genau. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind diese 13,2 Milliarden Dollar ein Drittel der gesamten Kinokasseneinnahmen insgesamt. Nur Disney.
Also man muss ja gerade, letztes Jahr 2019 war nochmal ein extremes Disney-Jahr.
Ja.
Da hatten wir den letzten Star Wars 9. Wir hatten Avengers Endgame.
Ja.
Aladdin, der auch über 1 Milliarde eingespielt hat. Also die hatten irgendwie in dem Jahr irgendwie echt 3, 4, 5 Milliarden.
Ich habe die Zahlen hier.
Hast du die Zahlen hier?
Es sind nicht nur 3, 4, 5, es sind 8.
8 Milliarden Filme.
Und zwar unter den Top 10 Box-Office-Hits aus 2019 kamen 8 von Disney.
8 von Disney, das ist krass.
Ja. Und das hat Auswirkungen, also ich glaube eben auch auf die Kinoketten, die sind natürlich von dieser unglaublichen Marktmacht abhängig. Ne? Die sind ja ausgeliefert und unglaublich von Disney abhängig. Wenn du sagst, dass meine bestlaufenden Filme, dass 80% der bestlaufenden Filme von Disney kommen, ja, dann akzeptiere ich natürlich 53%. Ne? Aber das ist nur eine Vermutung. Habe ich jetzt keinen Beleg dafür, ne? Warum die sich deswegen, vielleicht deswegen nicht an einem Protest beteiligen. Schlimm fürs Kino ist dieses Monopol allemal, denke ich. Schauen wir uns die 8 Hits doch mal an, welche das waren. waren das Filme, bei denen man sich so richtig was getraut hat, die so richtig nach vorne gegangen sind. Ne? Ja. Das war einmal Aladdin, was du schon gesagt hast, ein Remake. Toy Story 4, eine Fortsetzung. Star Wars 9, Fortsetzung und ein Franchise. Captain Marvel, ein Franchise. Spider-Man Far From Home, Fortsetzung und Franchise. Frozen 2, Fortsetzung. König der Löwen, Remake. Avengers Endgame, Fortsetzung und Franchise. Und da blieben dann, glaube ich, nur noch die beiden anderen in den Top 10 waren Joker und Jumanji. Jumanji 2.
Okay.
Das ist, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das alles schlechte Filme waren, ne? Aber es spricht schon deutlich die Sprache der Gefälligkeit.
Es ist natürlich auch, wenn man sich jetzt vor 10 Jahren, 15, 30 Jahren, wo Disney noch nicht ganz so diese Stellung hatte, da die Top-Filme anguckt, da sieht es natürlich manchmal auch düster aus, was die Einspielergebnisse geht, aber es geht schon ein eindeutiger Trend zu diesen Blockbuster-Franchise-Filmen hin. Ne? Du hattest früher auch mal so ein Titanic, so ein Avatar, was halt nicht Teil eines Franchises ist oder noch nicht ist, die halt auch mal gigantische Zahlen haben oder sowas. Ich würde mal sagen, Joker ist ein bisschen eine Ausnahme, ist zwar Teil eines Franchises irgendwo, aber nicht direkt, weil es schon für sich alleine steht und dass so ein Film, der sich auch eher ein Erwachsenenpublikum richtet, jetzt sich zwar auch nicht so viel traut, aber doch im Gegensatz zu den anderen Disney-Filmen schon viel. Mehr als Avengers Endgame. sich in einem Jahr spielt, das ist halt sehr selten. Ja. Und sowas kommt halt im Zweifel nicht von Disney.
Das soll jetzt halt auch nicht heißen, dass, dass die anderen großen Unternehmen halt da besser sind. Ne? Die machen natürlich auch viel Jumanji 2. Ne? So. Aber trotzdem ist dieses Monopol halt gefährlich, ne? 80%.
Wenn halt ein Unternehmen quasi entscheiden kann, was im Kino groß läuft, zum Großteil entscheiden kann.
Also Monopole sind halt nie gut, ne? Wenn ein Unternehmen eben Rahmenbedingungen für eine ganze Branche diktieren kann, das hat halt zum Beispiel, also jetzt ein ganz, ganz, ganz anderes Beispiel, so ganz von weit weg, das hat halt zum Beispiel dazu geführt, dass als Aldi das damals gemacht hat in den Wirtschaftswunderjahren und später für schlechte Handels- und Produktionsbedingungen in der Lebensmittelindustrie einfach, weil alle anderen mussten nachziehen, weil sonst konnte keiner mit den Preisen mithalten. Und deswegen, das gilt für Disney und das vielleicht auch für Amazon und für diese ganzen anderen gigantischen Unternehmen, die gehören halt einfach zerschlagen. Und das klingt jetzt erstmal brutaler, weil zerschlagen klingt natürlich erstmal wieder so. Aber es geht bei diesem Gedanken einfach vielmehr darum, diese Bereiche voneinander zu trennen, dass nicht irgendwie ein CEO oder eine Aktionärsmehrheit irgendwie sagen kann, in diese Richtung geht es jetzt für den Weltmarkt in einem bestimmten Bereich. Ne? Das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich und wir kennen das ja auch als Gewaltenteilung bei Staaten, da ist das bei uns zumindest selbstverständlich, dass man bestimmte Bereiche voneinander trennt. Ne? Und auch Mitbestimmung findet ja, ich sag mal, die Mitarbeitenden bei Disney, ich weiß nicht, was die mitzubestimmen haben in diesem Konzern, auch das ist ein ganz großes Problem. Ne? Also MitarbeiterInnen sollten einfach eigentlich die Entscheidung eines Unternehmens mittragen können. Aber ich glaube, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema und da könnte man einen eigenen Podcast mitfüllen. Also ich glaube, der Punkt ist irgendwie klar geworden. Nur um vielleicht den Rahmen um die Geschichte zu bauen und smooth zu dir überzuleiten, weil bei dir geht es ja um Proteste in einem Film, kann wieder dem Film Mulan herhalten, denn der hat ja auch noch aus einem anderen Grund mit Protesten zu tun. Mhm. Vergangenes Jahr gab es ja in Hongkong, nicht nur vergangenes Jahr, aber hauptsächlich vergangenes Jahr gab es in Hongkong große Proteste wegen des damals noch geplanten Gesetzes für die Auslieferung Verdächtiger an die chinesische Justiz. Das Gesetz gibt es jetzt, glaube ich, und diese Demonstrationen wurden dann auch schnell zu Demonstrationen gegen den Einfluss von China und so pro Demokratie in der Sonderverwaltungszone. Und die Mulan-Hauptdarstellerin Liu Fei äußerte sich damals sehr pro Polizei, die ziemlich hart gegen die Demonstrierenden vorgegangen ist, weswegen dann die Demonstrierenden zum Boykott des Films aufriefen und warfen ihr eben vor, mit ihrer chinesischen und der US-Staatsbürgerschaft alle Freiheiten zu genießen, die es so gibt, aber auf der anderen Seite, auf der Seite derer zu stehen, die den EinwohnerInnen Hongkongs genau diese Freiheiten verweigern wollen. Und ja, da das Einzige ist, was ich von deiner Geschichte weiß, dass sie aus den 80ern kommt und dass es Proteste gab, war das, glaube ich, jetzt die Überleitung. Aber vorher hören wir erstmal ein bisschen Werbung.
Das Filmmagazin gibt es jetzt nicht nur neuerdings alle 2 Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt es auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
Facebook @dasfilmmagazin, Twitter @das_filmmagazin, Instagram @das_filmmagazin. Außerdem empfehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Feed, Podcast.de oder einfach überall. Ihr findet uns auch bei Google.
Gut, ich mache jetzt den Lukas-PC wieder aus und wir gehen back to the show.
Neu ist jetzt übrigens Amazon, hier Audible, nee, Amazon Music Podcast, irgendwie so weiter. Da gibt es uns jetzt auch.
Ach Mensch, siehst du, wir haben uns auch den großen Tech-Giganten
wir haben uns den Monopol unterworfen.
Monopol, so. Wir können auch nicht nein sagen.
Nein.
So, das Gute ist, Lukas, dass wir bei unseren Themen irgendwie immer kleine Überschneidungspunkte haben. Mhm. Deswegen, was du auch am Ende angesprochen hast, mit wer darüber zu entscheiden hat, bei einem großen Unternehmen, wie das gestaltet ist, was diese Unternehmen produzieren, hat natürlich auch seine Auswirkungen. Und darum geht es auch in meinem Beispiel. Denn es geht um einen Film, der zu der Verwunderung aller Beteiligten einen Skandal auslöste. Damit haben die nicht gerechnet. Für die Betroffenen war das kein Wunder. Für die war das dieser Film ein Symbol für die diskriminierende Darstellung gesellschaftlicher Randgruppen in Medien.
Mhm.
Die haben ja das gesehen, was sich schon lange angekündigt hat. Und anhand dieses Films lässt sich gut darüber streiten und diskutieren, inwieweit Filme überhaupt repräsentativ sind für bestimmte Bevölkerungsgruppen und wie weit Proteste überhaupt gehen sollten in der Kunst und Kultur. Da gibt es ja auch gerade aktuell immer wieder Diskussionen um den Begriff Cancel Culture. Mhm. Diesen Kampfbegriff, der vor allen Dingen ja von Konservativen und von Rechten genutzt wird, um sich irgendwas herbeizufantasieren, wenn Kritik aufkommt. Sowas ist natürlich auch schon alt.
Ja.
Proteste oder Stimmen gegen ein kulturelles Produkt gibt's schon länger. Und darum soll es auch in meinem Beispiel geben. Aber ich möchte dich vorher erstmal fragen, Lukas, weißt du, was Cruising bedeutet?
Na, ist es nicht, wenn man so lässig mit dem Auto durch
lässig,
die Gegend fährt?
Ja, das bedeutet es auch, aber weißt du, in einem sexuellen Kontext hat das auch nochmal eine besondere Bedeutung?
Nee, keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
Das weißt du nicht, okay. Cruising bedeutet nämlich die aktive Suche nach einem Sexualpartner in der homosexuellen Szene durch besondere Codes, durch Körpersprache, durch Farbcodes auch, wie grüne Krawatten zum Beispiel. Und wenn man sich in bestimmten Arealen aufhält, dann zeigt man damit nach außen, ich suche jemanden.
Mhm.
Ja, und Cruising ist dann auch der Titel des Films, um den es geht. Der spielt nämlich 1980 und da geht es um die schwulen Hardcore-Bars. Genau, das ist nämlich hier, hören wir nämlich schon, wie einer der Charaktere einer dieser Bars betritt.
Klingt wie ein Western.
Klingt ein bisschen wie ein Western. Ob das dann auch wirklich so korrekt ist, wie es dargestellt ist, darum soll es auch um meine Geschichte gehen. Das sind hier die Leder- und SM-Bars, die hier besonders im Fokus stehen von Cruising. Bevor ich näher auf den Inhalt eingehe, möchte ich ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählen, weil da lässt sich schon ganz gut erläutern, worum es eigentlich in Cruising auch geht. Der Film ist von William Friedkin inszeniert und auch geschrieben. Der ist ein recht bekannter Regisseur. Der hat nämlich Der Exorzist gemacht und French Connection und noch viele andere bekannte Filme, aber der bekannteste ist sicherlich Der Exorzist. Und der bekam Ende der 70er Jahre von einem befreundeten Produzenten mal einen Roman vom Autor Gerard Walker gezeigt. Das ist so ein fiktiver Roman, da geht es um einen Serienmörder, der in den 1970er Jahren in New York homosexuelle Männer tötet. Das sollte Friedkin verfilmen, weil der Produzent dachte, das ist genau eigentlich so ein Stoff, was ihn interessieren könnte. Friedkin hat gesagt, er hatte damals auch kein Interesse daran wirklich, weil er fand das veraltet, wie das dargestellt ist, auch die homosexuellen Szene, hat er gesagt. Also man muss auch sagen, Friedkin ist selbst heterosexuell. Aber er hat dann zu dem Zeitpunkt gesagt, dass ihn das jetzt noch nicht so interessiert. Hat sich aber dann kurze Zeit später geändert, dass er dann doch Interesse an dem Stoff gefunden hat. Das hatte im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen las er mehrere Artikel in der Zeitschrift Village Voice. Da gab es mehrere Zeitschriftenartikel über tatsächliche Morde in der homosexuellen Szene in New York, wo halt auch einige Morde in der SM-Szene passiert sind. Diese Artikel wurden von Arthur Bell geschrieben, der wird später auch noch wichtig in dieser Geschichte. Und dann zusätzlich kannte Friedkin selbst durch seine Arbeit als Regisseur an solchen Action- und Polizistengeschichten wie French Connection auch den ehemaligen Polizisten Randy Jurgensen. Der war auch einmal undercover tatsächlich in schwulen Bars und hat dort ermittelt, weil er nämlich da auch nach einem Mörder in der schwulen Szene gesucht hat, der jetzt unabhängig von dem anderen Fall war, aber da ebenfalls Expertise sozusagen mitgebracht hat und der da später auch als Berater im Film mitgearbeitet hat. Und zudem ist was sehr kurios und crazy ist oder irgendwie auch total amerikanisch, es wurde Paul Batenson verhaftet. Der war Radiologe im New York Medical Center Er tötete und zerstückelte mehrere Menschen, war selbst schwul und er tötete unter anderem auch einen Filmkritiker. Und Paul Bateson hat im Exorzisten eine kleine Rolle mitgespielt.
Mhm.
Und davon, von diesem Fall, hat William Friedkin erfahren und hat diesen Paul Bateson dann aufgesucht im Gefängnis und ihn gesprochen und wollte so ein bisschen seine Beweggründe erfahren und warum er das gemacht hat und ob er es denn auch wirklich gemacht hat. Wurde dann halt auch verurteilt für mehrere Morde. Aber er hat ihn interviewt und fand das sehr faszinierend, so weil er auch so als schwule Persönlichkeit, warum er das gemacht hat und auch diese extremen Morde. Und diese drei Einflüsse dann, der Paul Bateson, der Serienkiller, die Artikel im Village Voice, in der Zeitschrift und halt sein Polizistenbekannter, haben ihn dann dazu getrieben, okay, ich will das doch machen, aber ich verändere so ein bisschen die Geschichte von dem Gerald Walker Roman, den er am Anfang gezeigt bekommen hat und hat diese ganze Szenerie, weil die im Roman spielt das jetzt nicht in der bestimmten homosexuellen Szene, sondern ganz allgemein. Aber William Friedkin hat gesagt, die S&M und Hardcore-Bars, die sind interessant für mich. Und das hat sich auch so in den letzten Jahren, hat sich die homosexuelle Szene dahin ein bisschen versteckt, sag ich mal. Hat er zumindest beobachtet, sagt er. Deswegen hat er diesen Film dann dahin verlegt und dann die Geschichte darum gestrickt. Und das geht dann letztlich geht es dann im Film auch um einen Serienkiller oder um mehrere. Das soll dann auch ein bisschen ambivalent sein, der halt seine Opfer in der Hardcore-Schwulen-Bar-Szene sucht und findet. Und halt, dass dann die New Yorker Polizei dann einen Polizisten, gespielt von Al Pacino, dann sozusagen der undercover geht und dort diesen Killer oder die mehreren Killer finden soll. Aber er, dieser Undercover-Polizist, als Heterosexueller so langsam selber nicht mehr weiß, was Sache ist und so ein bisschen, sag ich mal, ihm das zu viel wird und er damit zu kämpfen hat mit seinem Job. Vorsichtig jetzt formuliert. Das Problematische kommt dann noch. Und man kann dann für die Recherche an dem Film hat dann William Friedkin und seine Crew auch mehrere Nächte in echten Schwulenbars verbracht und beobachtet. Auch eine interessante Geschichte, dass damals in den 70er und 80er Jahren viele Bars und auch viele Schwulenbars der Mafia gehört haben, der New Yorker Mafia. Und dass dann tatsächlich William Friedkin durch eines Bekannten auch einen Mafiosi kennengelernt hat und er dann darüber auch eine Drehgenehmigung bekommen hat, dass er auch in echten Schwulenbars drehen durfte und auch echte die Statisten, die im Film zu sehen sind, auch echte Besucher sind dieser Bars. Und Friedkin wollte auch darstellen, dass halt Schwule in der Gesellschaft diskriminiert werden. Das war ihm irgendwie schon auch wichtig und wollte das auch in seinem Film darstellen. Er konnte dann halt auch, wie gesagt, Al Pacino in der gewinnen als Hauptrolle, der damals auch Anfang der 80er Jahre auch Megastar war. Also auch eine große Nummer und der damit auch wirklich schon oder gehofft hat, dass es natürlich auch viele Leute sehen. Aber man kann dann sagen, dass relativ schnell dann die Stimmung gekippt ist. Denn Arthur Bell, der nicht anfangs erwähnt habe, der diese Zeitschriftenartikel geschrieben hat über die echten, über halt echte Morde in der Schwulen- und Hardcore-Szene, der hat davon erfahren, dass dieser Film entsteht und der war darüber so gar nicht erfreut und hat dann auch mehrere Artikel veröffentlicht, wo er das verurteilt hat, dass dieser Film gemacht wird und hat dann auch aufgerufen, dass Leute den Dreh behindern sollen. Und auch wirklich, also dazu aktiv wirklich aufgerufen, dass er das nicht gut findet.
Okay, also während des Drehs schon.
Während des Drehs schon tatsächlich. Und so haben sich dann auch mehrere andere Prominente aus der Szene, prominente Journalisten, die halt auch der Szene angehören, halt auch angeschlossen und das schon früh verurteilt, dieser Film, weil auch schon der Roman in der Szene nicht besonders gut angesehen wurde. Dazu komme ich auch noch, warum der schon paar problematische Narrative verarbeitet und da hatte man halt große Angst davor und da gab es auch schon relativ früh eine Petition an den Bürgermeister von New York, dass der Dreh beendet werden soll. Das wurde aber abgelehnt mit der Botschaft der Meinungsfreiheit und deswegen die dürfen das. Und das war dann wirklich so, dass viele Szenen, gerade die draußen gedreht wurden, die wurden Die mussten halt nochmal neu synchronisiert werden, weil die ganze Zeit Pfiffe, Rufe zu hören waren von Demonstranten halt außerhalb des Drehbereichs, die aber schon von den Mikrofonen aufgenommen wurden. Deswegen musste der Großteil des Films nochmal neu synchronisiert werden, im Englischen auch. Und auch Demonstranten haben halt auch mit Gegenständen geschmissen tatsächlich. Und da war wirklich ordentlich was los. Und man kann wirklich sagen, dass die große Befürchtung in der Szene war, dass dieser Film wirklich die Gewalt gegen Homosexuelle fördert und halt zu Nachahmungstätern führt, weil man halt einen Serienkiller sieht, wie er Homosexuelle tötet. Und ich habe da auch aus der Zeit auch einen O-Ton mitgebracht, wo sich ein Reporter mal ein paar Leute gefragt hat, die sich diesen Protesten angeschlossen haben, warum sie das denn machen.
Every day in this city, dozens of gay people are beaten up, come close to being murdered. This film, it not only exaggerates that, it is almost an incitement to go out and murder people.
We are not asking for Trans America to withdraw this film from San Francisco. We're asking for them to withdraw it from circulation, from the country.
I think it would be smart of the company who produced it to just do the country a service and withdraw it, but I wouldn't say withdraw something from point of view of censorship, from a point of view of extremely poor taste. It's a piece of crap.
Also wirklich gesagt, dass es hier nicht darum geht, Zensur oder so, ja, sondern weil man wirklich mit dem Inhalt nicht einverstanden ist und das wirklich nicht gut heißt und dass man ihn deswegen halt erst gar nicht drehen lassen wollte. Man muss jetzt, wenn man darüber redet, dass hier die viele Homosexuelle sich gegen den Film gestellt haben, das hat natürlich seine historischen Gründe, das kommt nicht von ungefähr, weil Gewalt gegen Homosexuelle oder gegen Mitglieder der LGBTQ-Community hat natürlich eine lange Geschichte. Schon Ende der 60er Jahre hat sich die Gay Liberation Front gebildet. Das war sozusagen eine Bürgerrechtsbewegung, die sich so für die stärkere Akzeptanz und Sichtbarmachung von Schwulen und Lesben eingesetzt hat. Und diese Gay Liberation Front, die entstand nach dem sogenannten Stonewall-Aufstand. Das Stonewall Inn war so eine Bar, wo es 1969 am 28. Juni genau eine Razzia gab von der Polizei, eine wiederholte Razzia, und halt es typischerweise wieder ein weiteres Beispiel für Gewalt, die ausgeht von der Polizei und dort mal wieder eine Schwulenbar hochnehmen wollte, und da haben sich jetzt dann die Insassen dann dagegen gewehrt und dann wirklich gegen die Polizei sozusagen gekämpft, kann man sagen, und das war auch ein Wendepunkt für die Bewegung, und das ist dann heute, diese 28. Juni 1969 wird heute auch immer noch gefeiert mit dem Christopher Street Day. War sozusagen so der Beginn dieser Sichtbarmachung. Und es ist halt auch schon, es gibt auch schon viele Filme davor, die auch Homosexuelle nicht adäquat dargestellt haben. Da gibt es viele, viele Beispiele, wo dann halt schwule Lesben halt irgendwie als Comedy-Zweck ausgenutzt wurden, wo man über sie gelacht hat, wo sie dann irgendwie Mörder waren oder Gewalt ausgelöst haben oder halt immer dargestellt wurde, dass sie nicht zur Gesellschaft dazugehören. Das hat halt auch eine lange Tradition, die auch schon halt weit vor den 80er Jahren zurückgeht. Ein Beispiel, was vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, was ich ziemlich krass finde. In den 50er Jahren hat sich zum Beispiel das sogenannte Johns-Komitee gebildet. Das hat sich in Florida, wurde das vom Staat finanziert tatsächlich, und das sollte Kommunisten finden zu der Zeit. Hat man aber nicht gefunden. Die sollte besonders halt in Bürgerrechtsbewegungen und innerhalb von universitären Institutionen halt Kommunisten finden. Mhm. Haben sie aber nicht gefunden. Aber dieses Johns-Komitee wollte noch ein bisschen weiter finanziert werden und haben sich stattdessen auf Homosexuelle fokussiert. Mhm. Und dieses Johns-Komitee hat dann wirklich über Jahrzehnte Homosexuelle, die halt in Unis, also Studenten und Professoren, gestalkt, öffentlich geoutet, in Verhören misshandelt und erpresst. Und bis heute hat sich der Staat Florida dafür nie entschuldigt oder irgendwie Schmerzensgelder an die Opfer gezahlt. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, und dass die westliche Gesellschaft schon lange vor diesen Protesten und auch noch vor dem Film Cruising Homosexuelle halt diskriminiert hat. Und jetzt auch nicht nur in Amerika, da gibt es auch in Deutschland viele Beispiele dafür. Aber halt jetzt war sozusagen dieser Film jetzt so dieser einen Tropfen zu viel, kann man sagen. Weil es ist auch im Vorfeld sind auch Kopien des Drehbuchs aufgetaucht, wo auch nochmal sozusagen die problematischen Stellen innerhalb des Films dann zirkulierten. Und Friedkin erhielt dann laut eigenen Aussagen in seiner Biografie, schreibt er auch, dass er auch Todesdrohungen bekommen hat in dieser Zeit. Und es gibt auch noch, die Demonstranten haben auch nicht nur während des Drehs halt durch Rufe und Laute und geworfen Gegenstände den Dreh beeinflusst, sondern manche sind auch auf Dächern geklettert und haben Reflektoren und Spiegel aufgestellt, damit halt die Kamera nicht mehr das so gut einfängt.
Das ist schon wieder eine coole Idee.
Ist eine coole Idee, ne? Das ist auch eine gewaltlose Art des Protests, die ich auf jeden Fall auch verstehen kann. Dass da halt hier Spiegel eingesetzt werden, um das Licht so zu reflektieren, damit die Kamera nicht mehr aufnehmen kann. Einige Demonstranten haben sich auch Apartments gemietet, wo direkt im Nachbars-Apartment gedreht wurde, die das vorher halt irgendwie erfahren haben, dass das ein Drehort ist, und haben dann ganz laut Musik gespielt, damit die sich nicht mehr verstehen. Das sind dann alles diese Tricks und deswegen halt dieser Film dann halt auch nachsynchronisiert werden musste. Also ich habe mir dann auch jetzt angeschaut und wenn man es weiß, merkt man es auch, dass alle Szenen draußen nachsynchronisiert sind. Während des ganzen gesamten Drehens waren ungefähr 300 Polizisten im Einsatz, um halt die Crew zu beschützen. Boah. Und normalerweise sind so 3 bis 4 Polizisten mal unterwegs oder schützen bestimmte, gerade bei Promis dann mal einen Al Pacino, der dann einen eigenen Polizisten-Bodyguard bekommt. Also aber bei dem Film wirklich 300. Und es war wohl auch einmal so, dass Al Pacino und sein Schauspielkollege eine Szene in einem Café proben wollten, wo dann auch eine Szene gedreht wird. Und das haben dann die Demonstranten mitbekommen und haben sich dann mehrere hundert vor diesem Café gebildet und haben halt da wirklich Parolen gerufen. Und dann musste wirklich ein Dutzend Bodyguards, persönliche Bodyguards von Al Pacino kommen und haben dann so eine Gasse gebildet, wo dann ganz schnell Al Pacino raus konnte und in ein Auto gebracht wurde, damit er entkommt. Sie wollten auch zum Beispiel gegen Ende, wird dann auch am Campus der Columbia University, es ist ein Drehort im Film, kurz bevor den Dreh hat dann aber die Universität die Dreherlaubnis entzogen, weil sie dann vor den Demonstranten davor Angst hatten, dass es da größere Proteste gibt, und deswegen hat sich dann so ein kleines Team zusammengegeben, die dann so guerillamäßig dann einfach zum Campus gegangen ist und da einfach die Szene gedreht haben, so in Geheim eigentlich ohne Erlaubnis. Es gab dann auch, nachdem der Film dann fertig gedreht wurde, gab es auch nochmal einige Probleme. Da gab es nämlich lange Verhandlungen mit dem Rating Board, weil der Film hätte sehr wahrscheinlich ein X-Rating bekommen, also das höchste, was die US-Rating Board vergeben kann, also ab 18 oder ab 21 in dem Fall. Die wollten aber unbedingt, dass das Filmstudio und auch Friedkin selber wollten ein R-Rating haben. Und die mussten dann ungefähr 40 Minuten rausstreichen aus dem Film. Das hat insbesondere Szenen in diesen schwulen Bars betroffen. Also es gibt auch jetzt immer noch im Film einige Minuten, wo wirklich das Geschehen, wo immer die Kamera wirklich nur einmal schwenkt nach links und rechts und diese, Pornos würde ich sie nicht sagen. Also ich glaube, der Film ist auch in Deutschland auch ab 16 freigegeben. Also es ist jetzt nichts Explizites, aber man sieht natürlich viele nackte Männerhintern und Oberkörper und Sexspielzeuge und Penetration wird angedeutet, aber nie natürlich richtig gezeigt. Aber für die 1980 schon relativ viel wahrscheinlich, was damals gesellschaftlich eher tabuisiert war. Und deswegen mussten dann auch ein bisschen mit Unschärfe und Rauch gearbeitet werden, damit man noch ein paar Szenen noch ein bisschen entschärft. Mhm. Aber zumindest in ungefähr auch 40 Minuten mussten auch noch rausgestrichen werden. Zusätzlich muss man auch sagen, dass der, also zumindest Friedkin schreibt auch in seiner Biografie, dass der Dreh mit Al Pacino sehr schwierig war. Der kam nämlich chronisch zu spät. Immer ungefähr 2 Stunden irgendwie, so Star-Allüren, er muss nicht pünktlich kommen, war dann auch immer unvorbereitet, hat seine Textstellen immer nur ganz kurz davor gelernt und brauchte dann halt auch immer mehrere Versuche, ehe die Szene gesessen hat, und war auch immer relativ unkonzentriert, zumindest beschreibt das der Regisseur so. Aber dann, als dann der finale Cut eigentlich fertig war, als der Film fertig geschnitten wurde und dann Al Pacino gezeigt wurde, war er sehr unzufrieden mit dem Film tatsächlich, weil er besonders damit nicht konform war, dass am Ende des Films wird nämlich angedeutet, dass Pacino selbst zum Mörder geworden ist. Durch seine Arbeit in der homosexuellen Szene hat er homosexuelle Tendenzen entwickelt und ist darüber dann so verärgert, dass er jemanden umgebracht hat. So deutet das der Film zumindest an. Pacino selber wusste das nicht, das steht auch nicht im Drehbuch tatsächlich, diese Ambivalenz, die hat tatsächlich Friedkin erst im Schnitt reingebracht. So wie er es geschnitten hat und dann später noch mit Musik unterlegt hat, wird das erst deutlich, und damit war Pacino, sagt dann, er hätte das dann anders gespielt, wenn er das gewusst hätte. Er hat auch selber gesagt, Pacino versteht die Demonstranten nicht, weil der Film soll ja auch gar nicht irgendwie gegen die sein. Das ist ja nur der Backdrop sozusagen, so der Hintergrund. Ja. Ist ja eigentlich, geht ja um diesen Serienkiller und den zu finden. Damit war aber dann wirklich nicht sehr zufrieden. Und es gibt aber, das sieht man wahrscheinlich auch bei solchen Szenen, habe ich auch nochmal ein Tonbeispiel direkt aus dem Film mitgebracht, wo dann Pacino zum ersten Mal gegenüber dem Polizeichef sagt, dass er nach dieser Recherche langsam sich Zweifel entwickeln, ob er denn irgendwie damit nicht mehr klarkommt.
Captain, ich weiß nicht, ob ich den Auftrag zu Ende bringe. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Das alles. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie geht mir das alles unter die Haut, verstehen Sie? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Sie sollen auch wissen, dass es nicht etwa daran liegt, dass ich Angst habe oder so. Aber die Sache geht mir an die Nieren. Ich glaube nicht, dass ich das verkrafte.
Na, ist so ein bisschen, also könnte alles sein. Es wird nicht besonders konkret, so ist auch der gesamte Film. Gehe ich später auch nochmal drauf ein, dass man diese Ambivalenz auch ein bisschen so als Feigheit bezeichnen könnte. Der hat dann auch, Pacino hat auch keine Interviews oder so gegeben, nicht viel Promotion für den Film und auch bis heute spricht er eigentlich nicht sehr gerne über den Film, weil er wohl sehr unzufrieden damit ist. Dann, als der Film auch rauskam, gab es auch nochmal einige Proteste vor den Kinos. Die waren aber größtenteils alle friedlich. Da gab es ein bisschen Vandalismus, wenn man es so bezeichnen will, ein bisschen Graffiti davor, aber das vor den Kinos, aber das war jetzt nichts wirklich Erwähnenswertes. Aber es gab halt nochmal mehrere Polizeikolonnen, die sich vor einigen größeren Kinos, auch in San Francisco und New York, positioniert haben, um die Kinos zu beschützen. Aber da ist jetzt im Prinzip nichts mehr passiert. Und der Film war auch trotz dieses, weil er dann schon natürlich mehrere Monate lang in den Nachrichten war aber ein finanzieller Flop. Ja. Also er hat auch gerade ihm diese PR, diese ungewollte PR. Also
vom Streisand-Effekt nicht profitiert.
Okay. Da war es auch viele, zumindest auch so ein Fernsehbericht, den ich noch gefunden habe, wo auch Besucher gesagt haben, ja gut, war jetzt auch nicht so gut der Film. Also da war dann auch nicht irgendwie der Mundpropaganda, dem irgendwie geholfen hätte. Aber bevor ich jetzt den Film noch weiter auseinandernehme, würde ich da auf einen anderen Autoren verweisen, nämlich Vito Russo. Das ist auch ein Aktivist der LGBTQ-Bewegung. Auch ein Filmhistoriker und Autor, der das Ganze auch schon in den 80er Jahren auch ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben hat, Homosexualität in Film, heißt The Celluloid Closet. Der wurde auch später in den 90er Jahren, wurde daraus auch eine Dokumentation gemacht. Und da geht es halt, wie Homosexuelle in Filmen dargestellt werden, wie viele stereotype Darstellungen es in der Vergangenheit schon gab. Und er sagt schon, dass der Roman halt sehr homophob ist, auf dem das Ganze basiert, weil dort hassen sich alle Schwule quasi selbst und besonders hassen sie die Schwule, die sie schwul gemacht haben, jetzt in Anführungszeichen, mit denen sie quasi zum ersten Mal Sex hatten, die sie dann schwul gemacht haben, ne, was natürlich totaler Quatsch ist, keiner wird schwul gemacht, sondern man ist es oder nicht. Und dass dieses Narrativ findet sich schon im Roman wieder, das ist im Film nicht ganz so eindeutig formuliert, da gibt es dann andere Sachen. Und er sagt auch, weil Friedkin hat sich dann später immer verteidigt und halt gesagt, dass Cruising ist kein Film über die Schwulen-Szene oder die Schwulen-Hardcore-Szene. Das ist für ihn alles nur der Hintergrund für diese Murder-Mystery. Wer ist der Mörder? Wer könnte es sein? Ist es denn Al Pacino am Ende auch, der auch noch einen Mord begeht? Das ist für ihn eigentlich nur...
Schön rausgeredet.
Er sagt aber auch, Vito Russo sagt, das ist Quatsch, weil der benutzt halt echte Schwulenbars, werden als Drehorte benutzt. Er benutzt halt auch bekannte New Yorker Stadtteile, die bekannt sind, dass er dort sich, der halt für Homosexuelle sehr bekannt ist. Und er hat auch halt sich von realen Morden an Schwulen inspirieren lassen, hat sich auch halt von diesem Mörder Paul Batenson, das hat er halt auch damals schon herausgefunden, dass er da sich Friedkin auch schon bei ihm informiert hat. Also benutzt ja dann diese Szene und die Vorkommnisse da eigentlich und kann sich da nicht rausreden, dass das darüber kein Film wäre. Und der Film halt zeigt halt letztendlich, dass es für Homosexuelle eigentlich nur die einzige Aktivität, die es für sie gibt, ist dann halt irgendwie der anonyme Sex in solchen Bars. Und man in dem Film geht es eigentlich wirklich nur um Heterosexuelle, die man auch mal woanders erlebt, aber Schwule kommen halt irgendwie nur in diesen Bars vor. Du kriegst halt nie ihr eigentliches Leben oder so mit, oder ihr Doppelleben vielleicht, obwohl sie sich verstecken müssen. Also die Homosexuelle sind rein darauf fokussiert, was sie in diesen Bars machen, was für krankes Zeug es dort gibt. Und die Musik, die ich am Anfang eingespielt habe, das ist auch so eine Szene, Wo dann Al Pacino auch das zweite oder dritte Mal so eine Bars besucht und dann halt so in diese Bar tritt, dann kommt diese düstere Musik und dann werden so mit schnellen Schnitten werden dann gezeigt, hier, da bekommt einer eingeblasen, da sieht man nackten Hinterkörpern, da ist gerade eine Polizistennacht in dieser Schwulenbar, da haben sich alle als Polizisten verkleidet. Ja. Und das wirkt halt so krass, guckt euch mal das an, als Heterosexueller, was da denn so abgeht, wie die sich sexuell ausleben. Das ist ja gar nicht konform mit unserer keuschen Gesellschaft. Also das wirkt so, auch wenn es Friedkin sagt hat, das soll nicht kein Kommentar sein, er möchte nur darstellen, wie es halt ist. Aber so mit diesem Schnitt und wie dann halt auch Pacino guckt und dann halt auch sofort die Bar verlässt.
Du hast immer eine Wertung da drin.
Du hast halt dadurch eine Wertung drin. Und durch diese Musik halt auch wirkt es halt so, das Düstere, Eklige, das Lederhafte, das Schwitzige, das ist alles nicht in Ordnung.
Dann war es hier schon auch ziemlich verraucht. So.
Viel Rauch. Und das ist dann, Friedkin hat auch immer gesagt, dass das soll halt kein Aufruf zur Gewalt gegen Homosexuelle sein. Aber tatsächlich kurz nach der Veröffentlichung im Film des Films im November 1980 wurden tatsächlich zwei Homosexuelle vor einer Bar getötet mit einer Uzi, die halt in diese Bar wurde halt im Film häufig auch gezeigt, wo die auch ist. Also die ist auch sehr, sehr bekannt in der Szene. Deswegen, man weiß natürlich nicht, war der Film der Auslöser oder hat mitgeholfen, aber das ist passiert. Kann man jetzt deuten, wie man will, aber da hat sich Friedkin auch nie dazu geäußert oder so. Aber es war halt relativ kurz nach dem Filmstart ist das passiert. Gerade Vito Russo stört sich auch gerade an dem Ende des Films, weil dort kehrt dann Al Pacino, nachdem er dann der angebliche Mörder gefasst ist, also den Mörder, den er dann fasst, der sagt, ich habe diese Morde nicht begangen, aber es ist relativ eindeutig oder der Film, die Beweise, die er dann vorgibt, sagen ja nicht, der muss es gewesen sein. Al Pacino geht dann ins Bad, rasiert sich, schaut dann sehr starrt in den Spiegel. Währenddessen zieht sich seine Freundin gerade die Lederklamotten an, die er die ganze Zeit während des Undercover-Einsatzes anhat. Aha. So an. Die zieht sich dann an, zieht sich so diese Brille, diese Pilotenbrille an, so diese Lederjacke. Und Al Pacino starrt dann halt währenddessen in diesen Spiegel. Und kurz davor ist halt der letzte Mord passiert, wo eigentlich schon der angebliche Mörder eigentlich schon im Gefängnis ist. Und da wird halt angedeutet, weil dann Al Pacino so auch so in den Spiegel starrt und irgendwann auch den Zuschauer anschaut, also direkt so in die Kamera schaut, dass er halt diesen letzten Mord begangen hat. Weil das ist halt auch der Person, die er umgebracht hat, war halt sozusagen auch der Nachbar von Al Pacino, als er undercover war. Da war er halt in so einem New Yorker Apartment und sein Apartment-Nachbar, der war halt auch schwul und der stirbt dann auf sehr brutale Art und Weise. Und deswegen, weil er halt Al Pacino den kannte und der eigentliche Mörder schon im Gefängnis war, wurde dann quasi sehr stark angedeutet, dass Pacino den getötet hat, Pacinos Charakter. Und dadurch, wie das dann an das Ende geschnitten ist, dass Pacino wahrscheinlich zum Mörder geworden ist und sich seine Freundin diese Lederklamotten anzieht, sagt dann Russo, das Publikum wird mit dem Gefühl zurückgelassen, dass Homosexualität nicht nur ansteckend sei, sondern auch unweigerlich mit Gewalt verbunden sei.
Ja.
Das ist so. man sagen kann. Und Russo sagt dann auch, dass diese Proteste gegen den Film dann auch so ein Kampf dafür waren, dass die Welt sieht, dass Gewalt gegen Homosexuelle halt ein großes gesellschaftliches Problem ist. Und Friedkin hat dann später selber auch gesagt, in einer Dokumentation, die dann 20, 30 Jahre später gemacht wurde, dass der Film vielleicht nicht das beste Argument dafür sei, um für mehr Akzeptanz des Lifestyles der Homosexuellen zu sorgen. Das sollte es aber auch nie sein. Er wiederholt dann auch nochmal, für mich war es nur ein Hintergrund für eine Murder-Mystery. Und er möchte halt kein Statement damit sagen, was falsch oder richtig ist oder was moralisch oder nicht moralisch sei.
Dann erzählt halt anders.
Und ich muss auch sagen, dass ich auch den Film, abgesehen von dieser Kontroverse, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, auch sehr schwach finde. Also die Murder-Mystery an sich, wenn man wirklich versucht, die von den Protesten zu trennen, dann ist sie auch nicht besonders gut. Also der ganze Film, Pacino ist 3-4 Mal in diesen schwulen Bars. Glauben sie, den Mörder gefunden zu haben, der ist es nicht. Dann bekommt er einen Tipp von seinem Polizeichef, guck dir den mal an. Okay, der ist es. Film zu Ende. Kurzfassung. Also da ist keine Raffinesse oder so drin oder dass man viel mitraten muss. Und an sich ist es auch nicht groß eine Frage, ob dieser angebliche Mörder, den sie dann am Ende fassen, ob der denn diese Morde begangen hat. Das ist so eindeutig gemacht, weil dann auch gezeigt wird, dass sein Vater ihn nie akzeptiert hat und dass ihn sein Vater zu diesen Morden getrieben hat. Und das ist so eindeutig darauf gemacht, dass es da keine Frage bleibt. Und dass Al Pacino am Ende den getötet hat, ist auch eigentlich so, wie es geschnitten ist mit der Musik. Und wen das betrifft, das ist eigentlich auch nur so sein kann. Deswegen ist diese Ambivalenz, die William Friedkin da reinbringen wollte, weil er halt zeigen wollte, dass Menschen sind kompliziert und komplex und wir sind alle nur eine Tat von Monstern entfernt, um Monster zu sein, ist eigentlich ein bisschen billig. Und auch Pacino selbst kriegt das, also obwohl ich Pacino gerade seine frühen Filme sehr mag, wie er auch schauspielerisch agiert, der kann das null verkaufen, dass er sich so langsam irgendwie in der Homosexualität bei ihm deutlich wird, die natürlich vorher schon da gewesen sein müsste, die aber bevor Undercover, man sieht man ihn nur in einer Szene, bevor eigentlich diesen Undercover-Einsatz beginnt und selbst da wirkt er schon irgendwie so lethargisch und eigentlich so langweilig uninteressant. Du bekommst gar keine Ansatzpunkte, ob er schon früher irgendwie in seiner Ehe irgendwie unzufrieden war und ob er sich irgendwie dann halt den Männern hingezogen fühlt und damit irgendwie nicht klarkommt oder was auch immer. Der bekommt das auch null verkauft, das konnte ich null nachvollziehen.
Naja gut, also wenn das so war, wie du beschrieben hast, mit diesen Star-Allüren und so weiter, dann
war das auch irgendwie von Pacino nicht keinen Bock gehabt und auch von William Friedkins Drehbuch und Regie auch nicht unterstützt. Und das ist jetzt wirklich die Frage, Lukas, kannst du diese Proteste verstehen, die dann auch etwas destruktiv geworden sind, wo es auch Todesdrohungen dann wohl gab?
Also ich bin nicht derjenige, der urteilen darf, so, und also verstehen auf jeden Fall. Ich finde halt immer, so Todesdrohung ist halt wirklich eine Grenzüberschreitung in jeglicher Form, egal wo, in welchem Zusammenhang. Aber jetzt sowas wie zum Beispiel sich da irgendwie kreativ so ein Apartment anmieten und laut Musik spielen, so, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht.
Das ist schon eine kreative Form des Protests. Das ist halt Protest,
ne? Und man kann das also auf jeden Fall, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, sag mal so.
Ja.
Zumal da gibt es ja auch, also ich sag mal, es gibt da ja auch eine es gibt ja jetzt diesen Roman vorher, von dem man ja weiß, wie der ist.
Ja.
Und wenn dann so ein großes Studio in so einer Umgebung, wo sowieso viele Menschen umgebracht werden oder Alltagshass erleben und so weiter, und in so einem Umfeld dann noch ein Film über so einen Roman produziert wird, dass man das nicht geil findet. Das
und man muss ja natürlich sagen, dass auch alle kreativ Beteiligten, die entscheiden konnten, wie der Film auszusehen hat, das waren alles weiße, heterosexuelle Männer.
Ja.
Und man hat sich auch William Friedkin hat sich einen ehemaligen Polizisten geholt, der in der Szene mal undercover war, okay. Aber er hat sich keinen wirklich mal aus der Szene geholt, die irgendwie beraten.
Oder wenn es halt, weißt du, oder wenn es halt wirklich ein Produktionsteam ist, das halt sehr divers ist und das dann auch aus einem eigenen Beweggrund sagt, wir machen jetzt auf Grundlage dessen einen Film, der das gerade rückt oder so, ne? Diesen Roman, keine Ahnung.
Genau.
Kann man alles machen, ne? Aber nee, dann, wenn dann alle irgendwie Hetero-Leute dann so sagen, wir machen jetzt einen Film über die schwulen Szene, wie ich sie mir vorstelle.
Ja. Also an sich, es gibt, kann man natürlich immer sagen, es gibt sicherlich homophobere Filme als den. Das ist zumindest auch so, ich habe auch ein paar Kritik nochmal danach gelesen, auch tatsächlich vom Village Voice, also die am Anfang auch diesen Protest ausgelöst haben. Die haben auch noch 2007 dazu nochmal eine Kritik veröffentlicht zu dem Film. Die auch sagen, dass heute ist vor allen Dingen der Film auch ein gutes Archivmaterial, weil so wie da Sex und Schulenszene dargestellt ist, das war auch relativ neu und auch irgendwo vielleicht ein Stück weit befreiend, dass man das auch so sehen konnte. Und auch besonders, weil ein Jahr später ist dann halt auch die AIDS-Krise passiert, kann man sagen, wo halt auch vor allen Dingen Schule davon am Anfang betroffen waren
und
das alles ignoriert wurde.
Ja, und auch wieder eine extreme Stigmatisierung halt
Stigmatisierung passiert ist und dass da dieser Film noch vor dieser Zeit gespielt hat und dass da man der Sex noch freier ausgelebt werden konnte, zumindest in diesen Untergrundbars, dass man ihn da vor allen Dingen sieht. Aber man natürlich auch die Proteste sehr gut nachvollziehen kann, weil es dann einfach einmal der eine Film zu viel war, wo Schwule umgebracht wurden während ihrer Schulzeit und auch von einem höchstwahrscheinlich, also der Killer im Film, der da präsentiert wird, abseits von Pacino selbst, war wahrscheinlich dann auch schwul. Und das ist dann so auch mal dieser gegenseitige Hass aufeinander und das ist dann irgendwie sehr einseitig immer.
Ja.
Und es gibt im Prinzip keinen glücklichen Schwulen in diesem Film.
Ja. Es ist einfach keine ausgewogene Darstellung.
Weil irgendwie, wenn Heterosexuelle einen Film über Schwule machen, dann müssen die irgendwie immer leiden. Du musst irgendwie zeigen, wie sie leiden, um Teil der Gesellschaft
genau. und zu sein. Ich sag mal, das spielt, weißt du, wenn Heterosexuelle dargestellt werden, dann ist die Sexualität so gut wie nie ein Problem.
Genau. Und da ist es halt immer ein Problem, weil sie dann halt gesellschaftlich, die wollen, das ist wahrscheinlich immer die Intention, man will das halt darstellen, diese Diskriminierung, aber reproduziert dadurch nur diesen Hass. Genau.
Und es hat halt lange gedauert, bis das jetzt mal normal ist, ne, die Darstellung von LGBTQ Leuten, die halt einfach nur da sind, ne? Ja. ohne irgendwas zu problematisieren zu müssen, sondern das ist einfach, werden einfach dargestellt als Figuren in der Handlung. Ja. So. Und auch das ist immer noch nicht breit, sag ich mal. Das ist auch immer noch. Okay, also ich finde, wir könnten, ich weiß nicht, wenn du zustimmst, wir könnten diese Protestskandalnummer, wir hatten das jetzt bei unseren Einmalthemen mit drin. Ich glaube, da gibt es noch Stoff, dass man das öfter mal noch machen kann. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge dazu, zu anderen Geschichten. Ja, damit ist das Filmmagazin zu Ende für diese zwei Wochen. In zwei Wochen sind wir wieder da.
Wir packen unsere Fackeln und Mistgabeln ein.
Schreibt uns, zerstören auf dem Heimweg noch ein paar Mulan-Plakate.
Sieht so aus.
Und gucken dann zu Hause am Mulan bei Disney Plus.
Also, damit zeigen wir es denen.
Ja, damit zeigen wir es denen
da oben.
Und zwar zu zweit. Nicht, weil damit nicht beide das kaufen.
Richtig.
Wir sind
Helden.
Helden. Also dann. Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2020.